WDR 5. Radio zum Mitnehmen.
Mit Carla Engelhardt am Mikrofon. Willkommen. Wie aus Königsberg in Ostpreußen Kaliningrad im russischen Westen wurde, ist auch in dieser Sendung unser Thema. Eine Woche waren mein Kollege Wolf Scheller und ich in Kaliningrad und Umgebung unterwegs. Heute wollen wir die Schichten der Geschichte mit den Augen eines Zeitzeugen sehen, den unfrommen Streit um den Dom in Kaliningrad beschreiben und uns von einem deutschen Autobauer erklären lassen, warum es sich mit Russen so gut arbeiten lässt. Wir sind verabredet mit Klaus Lunau. Er lebt im Sommer in Selenogradsk, dem ehemaligen Kranz, direkt an der Ostseeküste, gut eine dreiviertel Autostunde von Kaliningrad entfernt. Der deutsche Klaus Lunau wurde vor 79 Jahren in Kranz geboren. Vertrieben wie viele, kam er wie wenige zurück, um zu bleiben. Der pensionierte Polizist betreibt Erinnerungen an seine ostpreußische Heimat aktiv, organisiert und routiniert. Als agiler Vizevorsitzender der Kreisgemeinschaft Fischhausen gibt er viermal im Jahr deren Heimatbrief mit heraus. Klaus Lunau war 14 Jahre, als die britische Luftwaffe über Königsberg neu entwickelte Brandstrahlbomben abwarf und in Schutt und Asche legte. 65 Jahre später sitzen wir in seinem Garten unter Apfelbäumen. Seine junge russische Frau bringt Kaffee und Kekse. Kaum ist der Kaffee eingeschenkt, beginnt Klaus Lunau zu erzählen.
Wir waren ja damals alle, wie bei Ihnen, die jungen Pioniere und so weiter. So waren wir bei uns bei den Pimpfen, sagte man, ja. Und ich musste also mit 12-jährigen Jungs, mit meinen Jungs, die ich hatte, diese Gruppe, ja, musste ich nach dem Angriff nach Königsberg rein. Und da haben wir aus den brennenden Häusern, beziehungsweise aus den Kellern, die teilweise unter Wasser standen und so weiter, haben wir die letzten Überlebenden und viele Leichen dann rausgeholt. Das mussten 12-Jährige machen. Ne? Das hat uns natürlich lange, lange angehaftet. Ne? Ja? Diese Geschichte. Ne? Wir haben sie hier alle rüberfliegen hören. Ja? Und da wir keine Luftschutzkelle hatten, oder kaum welche, ne? Sind wir alle in den Wald gegangen. Ne? Und das brummte und brummte. Also es waren grauenhaft, nicht? Diese Geräusche. Ich habe noch lange, lange gebraucht. Ich bin dann später mal bei Hannover, nach Hannover gezogen und wohne seitdem direkt in der Einflugschneise, nicht? Ich habe die ersten Jahre, nicht, immer wenn dieses Flugzeug drüber kam, irgendwie einen Schauer bekommen, nicht? Dies laute Dröhnen, ja, nicht? Das war grauenhaft, nicht? Wir sind in der Nähe von der Grüne Brücke, ja, wurde ich eingesetzt und da war so ein großer Platz vor den Geschäften und da lagen, wir dachten, Schaufensterpuppen, ja. Und da haben wir noch so ein bisschen gealbert, nicht? Haben gesagt, guck mal, wie die aussehen, ja. Der ganze Oberkörper ist so klein, ja. Nur die Beine, wo die Strümpfe anhatten, ja. Und da kommt einer vorbei, ein Soldat vorbei und sagt, das sind keine Schaufensterpuppen. Das sind alles Menschenleichen, nicht? Das sind Frauen, ja. Nicht? Der Phosphor, der da in Königsberg abgesetzt wurde, versprüht wurde, hat ja diesen Kunststoff von den Kunststoffstrümpfen nichts anhaben können. Deswegen waren also die Beine waren natürlicher Größe, nur der Körper, wo also kein Kunststoff war, das war geschrumpft. Das waren ja 2000 Grad Hitze, ja. Von der Feuerwehr sind die Schläuche geschmolzen. Die konnten ja gar nicht mehr löschen, ne? Das war also grauenhaft, nicht? Ja. Und zwar haben wir hier ein Klassentreffen gemacht. Mit meinen ganzen ehemaligen Schulkameraden, die noch lebten und von denen wir wussten, ne? Wir treffen uns einmal im Jahr, treffen wir uns in Pinneberg immer, ja. Wir sind hier organisiert, ein kleiner Kreis, ne? Ich bin da von dem Kreis Samland, bin ich zweiter Vorsitzender, ne? Und da sagte der eine, wisst ihr was? Wir haben ja jetzt 50-jährige Wiederkehr von unserer Einschulung, ne? Also, wir machen Klassentreffen. Ich sag, klasse, machen wir. Ja. Aber das machen wir hier in Kranz. Ich sage, wie bitte? Ohne mich. Ich will da nicht mehr hin. Ich habe nur gehört, dass hier ist alles kaputt und so weiter. Ich will da nicht hin. Ja? Da haben sie gesagt, das geht gar nicht. Du musst mit, denn du musst es ja organisieren. Ich sage, wieso das? Du hast damals in der Schule alles organisiert. Also du bist derjenige, der verantwortlich ist. Und ich komme hier, steige hier aus. Nicht? Und wer steht da? Meine Frau, jetzige Frau. die wurde mir zugeteilt als Dolmetscherin. Und so haben wir uns kennengelernt. Wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet, nicht? Also haben dieses Häuschen gekauft hier. Nicht? Alles in allem sind wir ein halbes Jahr ungefähr hier. Also 6 Monate in Deutschland, 6 Monate hier. Wenn ich sage, ich fahre nach Hause, dann fahre ich hierher. Nicht? Als wir hier ausstiegen aus dem Taxi, ich habe die Tür aufgemacht. Ja. Oh, endlich Heimatluft. Hier bin ich zu Hause. Ja? Ich fühle mich dort im Westen Deutschlands nicht so wohl wie hier.
In seiner alten neuen Heimat ist Klaus Lohnau kein müßiger Rentner. In Zelenogradsk, zu Deutsch grüne Stadt, kümmert er sich um die Bibliothek und das Museum des Badeortes, sucht Sponsoren für das baufällige Haus, in dem Königin Luise vor Jahrzehnten in Kranz übernachtete, oder er gibt als pensionierter Polizist den örtlichen Ordnungshütern Ratschläge. Sein jüngstes Projekt, eigene Rettungsschimmer für den Ostseestrand vor der Haustür. Die Ausrüstung beschaffte er bereits aus Deutschland. Die russischen Genehmigungen seien in Arbeit, erklärte der 79-Jährige stolz. Seine Jugend sei ihm genommen worden, meint Klaus Lohnau zum Abschied. Aber ihm bleibe das Alter. Der Russe Alexander Solzhenitsyn war junger Offizier in der Roten Armee. Im Frühjahr 1945 marschierte er in Ostpreußen ein. Seine Beobachtungen schrieb er 5 Jahre später in seinem Poem »Ostpreußische Nächte« nieder. Da saß er schon selbst als Verbannter im sowjetischen Lager, im Gulag. Ostpreußen ließ ihn nicht los.
Welch ein Land. Ganz unverständlich. Alles anders als bei Menschen, als in Polen, als daheim. Keine strohgedeckten Häuser, selbst die Schuppen wie Palais. Wie von Zauberhand verwandelt, windet sich die Straße fern auf einem ganz unbekannten, einem fremden, neuen Stern. Und schon gar nicht Russlands Marke sind die Dächer, hoch und steil, die den Häusern giebelspitzig grad wie Hauben aufgestülpt. Dabei stünde uns dies alles auch gut an. Zu eilig wohl, fluchten wir erst angeödet. Wo man hinsieht, immer Ziegel, spitze Türme, Schlösser, Giebel, ewig Backstein überall. Wär doch auch bei uns nicht übel. Wär's doch auch nach unserem Sinn. Dörfer stets nur an Chausseen und kein Dorf ohne Chaussee. 22, Höringstraße. Noch kein Brand, doch wüst, geplündert. Durch die Wand gedämpft, ein Stöhnen. Lebend finde ich noch die Mutter. Waren's viel auf der Matratze? Kompanie? Ein Zug? Was macht es? Tochter? Kind noch. Gleich getötet. Alles schlicht nach der Parole. Nichts vergessen, nichts verzeihen. Blut für Blut. Und Zahn für Zahn. Wer noch Jungfrau, wird zum Weibe. Und die Weiber? Leichen bald. Schon vernebelt, augenblutig, bittet. Töte mich, Soldat. Sieht nicht der getrübte Blick? Ich gehöre doch auch zu jenen. Klinik, Arzt, für euch vorbei. Apotheken eingeschmolzen. Abend fällt. Der Schnee taut leis. War einst ein Parteigenosse, nicht der Erste, nicht der Letzte, der vom Kern der Komintern sich als Pflaster legen musste. Majestät des russischen Weges. Mich besaufen möchte ich jetzt, oder lustiger noch heute, hemmungslos auf Beute gehen.
In Kaliningrad, der Perle an der Pregel, grüßt der Dom, der, egal von welcher Seite man kommt, herausragt. Der imposante Bau wurde buchstäblich aus Ruinen wieder aufgebaut. Der Sakralbau ist zum kulturellen Zentrum der Stadt geworden und auch zum Bekenntnis der Kaliningrader zu ihrer deutschen Geschichte. Mein Kollege Wolf Steller fand im Dom einen Ort der Besinnung und Erinnerung, doch nicht nur.
Es gibt nicht mehr viel, was man im heutigen Kaliningrad den Heimwehtouristen aus Deutschland von ihrer alten Geschichte noch zeigen kann. Dazu gehört aber der Königsberger Dom aus dem 14. Jahrhundert, der die Sowjetzeit, anders als das 1944 ausgebrannte und später gesprengte Schloss, immerhin als Ruine überleben durfte und aufs Schönste restauriert wurde. In einer der beiden Seitenkapellen, die von der evangelisch-lutherischen Gemeinde genutzt wird, die andere von der russisch-orthodoxen Kirche, wird der Besucher vom Vokalensemble des Königsberger Domchors begrüßt. Es könnte hier alles so friedlich sein, gäbe es da nicht die zwietrachtsehende Forderung der russisch-orthodoxen Staatskirche, die sich ausgerechnet das einstige Wahrzeichen der Stadt eben den Königsberger Dom übereignen lassen will. Früher hat sie sich nie für den durch den Krieg schwer beschädigten Sakralbau interessiert. Ins Visier von Russlands Patriarch Kyrill geriet der Dom erst nach Abschluss seines auch mit erheblichen Spendengeldern aus Deutschland finanzierten Wiederaufbaus. Nicht von ungefähr hält der Chef der Dombaufirma Igor Udinzow die Behauptung der Orthodoxen, man wolle interkonfessionelle Spannungen vermeiden, für nur vorgeschoben.
Das ist nicht aufrichtig, weil Katholiken und Protestanten im Kaliningrader Gebiet nie so viele sind, dass sie eine ernsthafte Gefahr für die russisch-orthodoxe Kirche darstellen können. Die haben sich auch niemals etwas von der russisch-orthodoxen Kirche angeeignet. Die besaß hier nie etwas.
Der Streit zwischen dem Königsberger Dombaumeister und der russischen Staatskirche eskalierte und beschäftigt inzwischen sogar Ministerpräsident Putin und Staatspräsident Medvedev, an die sich sowohl Patriarch Kyrill als auch Igor Udinzow gewendet haben. Udinzow will den Dom als geistiges Kulturzentrum erhalten wissen, als Ort, an dem wie bislang auch herausragende Kulturveranstaltungen stattfinden, wie etwa die wöchentlichen Konzerte im akustisch optimierten Innenraum der Kathedrale, die sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit erfreuen. Seit 1992 sind rund 7 Millionen Euro Spenden in den Wiederaufbau des Königsberger Doms geflossen. Er erhielt ein neues Dach, finanziert von der Hamburger Zeitstiftung, an deren Gründer Gerd Bucerius eine Marmortafel im Eingangsbereich des Doms erinnert. Der Bund bezahlte die Restaurierung des Grabmals von Immanuel Kant an der Nordseite des Gebäudes, zu dem heute auch Hochzeitspaare pilgern, vermutlich hoffend auf den vernunftstiftenden Einfluss des großen Philosophen, der selbst freilich nie verheiratet war. Igor Udinzow, der Dombaumeister, ist optimistisch, dass er sein Lebenswerk gegen das aus seiner Perspektive völlig unbegründete Ansinnen der Orthodoxen erfolgreich verteidigen kann. Er beruft sich auf die russische Verfassung, die Staat und Kirche trenne und allen Religionen die gleichen Rechte einräume.
Auch die russisch-orthodoxe Kirche hat keine Sonderrechte. Die Zarin Katharina hat 2 große Kirchen per Gesetz anerkannt. Die russisch-orthodoxe und die muslimische Kirche. Sie hat die Religionen nicht in Stücke geteilt.
Besonders stolz ist Igor Udinzow auf die beiden Orgeln. Die eine steht im Chor des Doms, die andere oben auf der Empore. Letztere erst im vorigen Jahr von der Potsdamer Firma Schuke neu errichtet. Wie auch immer der unfromme Streit um das Königsberger Wahrzeichen ausgehen mag, die Frage nach der Zukunft des aus Ruinen auferstandenen Doms beantwortet Udinzow knapp und eindeutig.
Der Dom ist und bleibt ein Kulturzentrum und muss von unabhängigen Kulturmenschen geleitet werden und nicht von der einen oder anderen Kirche.
Der Streit um den Dom in Kaliningrad, ein Bericht von Wolf Scheller. Königsberg wurde 1945 zum Symbol der Zerstörung von Heimat. Als sich die Grenzen Anfang der 90er Jahre öffneten und die Stadt für Ostpreußen wieder erreichbar wurde, kamen viele, erkannten wenig wieder und das Entsetzen darüber war groß. Kaliningrad stand für ein Leben im falschen System, das Königsberg ausgelöscht hatte. Doch Kaliningrad wandelt sich wieder. Wolf Scheller kommentiert.
Das Schicksal von Königsberg hat im Bewusstsein der meisten Deutschen nach dem Krieg keine wesentliche Rolle gespielt. Die Vertriebenen aus Ostpreußen erinnern sich aber noch heute sehr wohl an die Gewaltakte und den Mutwillen eines gnadenlosen Siegers. Dahinter verblasst dann aber allzu häufig die Tatsache, dass dem Vormarsch der Roten Armee die Exzesse von Wehrmacht und SS im Vernichtungsfeldzug gegen Russland vorausgegangen waren. Wehe dem Besiegten, das war das Schicksal Ostpreußens. Dem heutigen Kaliningrad liegt Europa praktisch vor der Haustür. Die Exklave als russische Pilotregion hat sich längst zum Treffpunkt und zur Drehscheibe von Ost und West entwickelt. Aber sie sucht auch noch mehr als 60 Jahre nach Kriegsende nach einer neuen Identität. Der Eindruck, den die einstige ostpreußische Metropole heute auf den Besucher aus dem Westen macht, ist aber durchaus zwiespältig. Auf Schritt und Tritt wird in der Stadt gebaut, sieht man Baukräne gen Himmel ragen. Dazu ein Autoverkehr, der vom alltäglichen Infarkt bedroht scheint. Dann aber auch ein Schock für den Besucher aus dem Westen. Neben hypermodernen Supermärkten und Bürohäusern stehen schäbige Plattenbauten des Spätkommunismus, auch monströse Bauruinen, die niemals ihre Bestimmung verwirklichen konnten. Nur in den wenigen vom Krieg verschonten Alleen und Wohnstraßen bekommt man eine Ahnung von der erhabenen Schönheit des alten Königsberg. Dominierend bleibt aber der Eindruck, was der Krieg im Herzen von Königsberg nicht geschafft hat, wurde durch die Gleichgültigkeit der sowjetischen Machthaber erledigt, die sich für das abgetrennte nördliche Ostpreußen nicht interessierten. Das freilich hat sich inzwischen geändert. Heute wird auch darüber nachgedacht, das Ende der 60er Jahre gesprengte Schloss der Stadt in seiner historischen Gestalt wieder zu errichten. Es tut sich also einiges in der einstigen Perle am Pregel. Kaliningrad will mehr Königsberg sein. Die deutschen Besucher sind hier willkommen und dies nicht nur ihres Geldes wegen. Die Deutschen sind präsent wirtschaftlich und kulturell. Was aber fehlt, ist ein Prozess der Aussöhnung eben auch ein Wort der russischen Seite zur Flucht und Vertreibung der Deutschen.
Ein Kommentar von Wolf Scheller. Sie hören das Osteuropa-Magazin auf WDR 5. Wenn Sie Fragen oder Hinweise zur Sendung haben, rufen Sie uns an unter Köln 0221 567 89 3x die 5. Oder besuchen Sie uns im Internet unter wdr5.de. Dort können Sie die Sendung auch nachhören. Die Deutschen sind in Kaliningrad präsent und das unübersehbar. Nicht nur die Ostpreußen mit ihrer Geschichte. Zu den ersten Wirtschaftspartnern nach der Öffnung der Enklave gehören seit Ende der 90er Jahre die Bayern. Mitten im maroden Fischhafen vor der Stadt lässt ein deutscher Autobauer von seinem russischen Partner Avtotor verschiedene Modelle zusammenschrauben in einer alten, gut renovierten Montagehalle. Dort werden wir erwartet. Karl Limmer steht mit einem frisch gebügelten blauen Kittel in der Montagehalle vor einer Wandtafel mit Fotos.
Sie sehen, wie es da mal war und was man dann daraus gemacht hat. Also das heißt, dieses Gebäude hat man grundsaniert, damit es so schön geworden ist, wie es jetzt ist. Weil es ist ja 100 Jahre alt, dieses Gebäude. Und wenn Sie sich diesen Stallbau anschauen, dann sieht man, was diese Stallbauer geleistet haben. Der ist nichts dran auszusetzen. Echte deutsche Wertarbeit, würde ich sagen. Ja.
Der Niederbayer blickt schwärmerisch auf die Stahlkonstruktion, die das Dach der Halle trägt. Der 58-Jährige ist Generalmanager von BMW in Kaliningrad. Im alten Fischhafen lässt das Münchner Unternehmen drei BMW-Modelle zusammenbauen. Ausführender ist der russische Autobauer Avtotor. Eine Partnerschaft, die sich lohnt, meint Karl Limmer.
Es gibt natürlich Vorteile für alle Seiten, weil eben eingeführte Fahrzeuge in Russland einer besonderen Steuer unterliegen. Die ist derzeit bei ca. 30%. Hier im Lande gebaute Fahrzeuge entfallen diese Zölle oder beschränken sich auf einen geringeren Umfang. Dieser Vorteil macht das Ganze wirtschaftlich und auch interessant für BMW, für den Kunden und natürlich auch für die Stadt und für den Unternehmer Avtotor, weil es sind ja doch hier 250 Leute beschäftigt und die verdienen eben da ihren Lebensunterhalt.
Mit umgerechnet 500 Euro im Monat liegt der Lohn über dem Durchschnittsverdienst in Russland. Die Arbeitsplätze sind sauber, die Kantine gut und die Raucherecken gemütlich. Grüßend schreitet Karl Limmer durch die Halle.
Das ist unser Lager. Hier kommt täglich Ware an. Diese Ware kommt eben auf dem Seeweg vom Bremerhaven nach Kaliningrad, wird dann entladen und fast direkt hergefahren. Wir haben nicht weit, der Hafen ist nur 2 Kilometer entfernt und dann wird entladen und gestapelt, eingerichtet und zwar immer nach Lotz. Hier haben wir es mit einem X3 Diesel zu tun. Man muss sich das so vorstellen, ich sage es immer ganz banal, wie bei IKEA.
Die Pappkartons haben Sarggröße. Zubehör für 24 Autos liegen auf einer Palette, einem sogenannten Lot. Die lackierten Karossen werden extra angeliefert, auch aus Deutschland. Zwei Männer wuchten sie mit großen Hämmern aus und hängen sie auf. Nachdem die Karosserie eine russische Fahrgestellnummer bekommen hat, kann die Montage losgehen.
Ist es absolut das Gleiche, was in jeder anderen BMW-Automobilfabrik abläuft? Es passiert in anderen Prozessschritten. Die Inhalte für den Monteur sind wesentlich mehr. Bei uns ist eine Takteinheit ca. 20 Minuten. In einer modernen Fabrik ist die Takteinheit unter einer Minute. Das heißt, der Monteur am Band muss mehr Montageinhalte ausführen und muss entsprechend ausgebildet sein. Ja.
Etwas länger als einen Tag dauert das Zusammenschrauben eines BMW. Mehr als 6.500 verließen im vorigen Jahr das Werk in Kaliningrad in Zugwaggons nach Moskau. Dort werden sie verkauft, direkt aus den Autohäusern. Ein Bestellsystem gibt es nicht. Eine hübsche Blondine in gut sitzenden Latzhosen verschraubt geschickt die Seitentüren. Svetlana ist um die 40, gelernte Schauspielerin und knapp 10 Jahre im Werk. Mir gefällt diese Arbeit. Unser Kollektiv ist gut und auch die Arbeitsbedingungen. Außerdem arbeite ich gern. Über dem Mittelgang hängt ein Transparent. In leuchtend großen blauen Buchstaben ist auf Russisch zu lesen: Qualität ist der Schlüssel zum Erfolg. Ingenieur Wladimir hat diese Losung verinnerlicht.
Uns geht es um die Qualität. Wir haben hier ausgezeichnete Leute, mit denen ich arbeite. Alle verstehen, dass Qualität das Wichtigste ist. Die Qualität der Maschinen, aber auch der Menschen. Die technische Ausbildung war nicht schlecht in der Sowjetunion.
Karl Limmer lächelt zufrieden. Er war für BMW schon in vielen Ländern, zum Beispiel in Asien. Jedoch Russland gefällt ihm besonders.
Die Mentalität ist ähnlich. Mit den Russen lässt sich gut arbeiten. Die Russen, die verstehen auch mal eine raue Sprache, ohne dass sie nachtragend sind. Ich komme mit der Mentalität gut zurecht.
Der russische Generalmanager von Avtotor, Sergei Sacharow, arbeitet im Büro neben ihm. Alle Türen stehen offen. Beide sind sich einig, dass die internationale Automobilkrise keinen Bogen um BMW in Russland macht. Doch Sergei Sacharow meint,
die deutsche Qualität hat einen werbewirksamen Ruf. Trotz der Krise stabilisieren wir uns. Außerdem, aus jeder Lage gibt es mindestens einen Ausweg.
Eine ausweglose Lage gibt es im Russischen nicht. Auch in Kaliningrad ist der Ausnahmezustand beendet worden, der länger dauerte als anderswo in Europa. Die Stadt am Pregel ist eine Stadt, deren Geschichte zerfällt in ein Davor und Danach. Eine Geschichte mit mehreren Vergangenheiten, aber einer Zukunft. Unser Osteuropa-Magazin geht für heute zu Ende. Hier bei WDR 5 geht es weiter mit dem Programmtipp und dem Gottesdienst. Bis zum nächsten Sonntag verabschiedet sich Carla Engelhardt. Guten Tag.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.